SRF 1. Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen zum ersten Persönlich in diesem Jahr aus dem Konzerttheater Bern. Meine beiden Gäste sind Cornelia Minder und Marc Baumeler. Cornelia Minder führt in der Berner Altstadt den Küchenladen, ein Laden, wo man alles findet zum Thema Kochen. Und Marc Baumeler leitet das Jugendhilfenetzwerk Integration, das sich im Emmental und im Entlebuch um Pfleckkind kümmert. Das Netzwerk platziert Kinder bei Bauernfamilien, weil sie aus den verschiedensten Gründen nicht mehr zu Hause bei ihren Familien bleiben können. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Ganz herzlich willkommen. Ja, meine Gäste, wir haben die Festtage hinter uns, Silvester, Neujahr. Cornelia Minder, wie sind Sie gerutscht?
Ich bin schlafend gerutscht. Es ist nicht das Fest, das ich das Liebste feiere. Für mich ist ein neues Jahr einfach ein Beginn, aber nicht, wo ich muss richtig durchstarten muss.
Also das heisst wirklich nicht bis Mitternacht wach bleiben?
Ja, nein, ich bin aufgewacht um Mitternacht, weil das Feuerwerk los ist gegangen. Aber eigentlich kann ich schlafen.
Ja. Marc Baumeler, bei Ihnen? Ist das so ruhig zu und her gegangen?
Ja, es ist bis etwa um 10, halb 11 ist es nicht ruhig gewesen, weil dann unsere 4-jährige Tochter wollte wach bleiben. Sie hat uns angekündigt, sie bleibe heute so lange wach wie die Erwachsenen, aber um 10:30 ist sie dann geschlafen. Und wir haben dann den Jahreswechsel noch draussen auf dem Balkon gefeiert, ein bisschen im Feuerwerk zugeschaut und nachher ist es auch ruhig geworden.
Bedeutet es Ihnen etwas? Also jetzt Cornelia Minder hat gesagt, ihr ist nicht so ein wichtiger Anlass.
Ja, für mich ist es schon so eine Zäsur, so ein Moment, wo man zurückschaut aufs letzte Jahr, schaut, was ist gelaufen, aber auch vorher schaut und schaut, was könnten so die Herausforderungen sein im neuen Jahr und das, wo man sich darauf freut und das, wo kommt.
Ja. Aber das haben Sie ja sicher auch gemacht, Frau Minder, oder? Irgendwann muss man ja schon mal ein bisschen zurückschauen.
Ja, sicher. Es ist einfach halt die anstrengendste Zeit vom Jahr, die Weihnachtszeit und Neujahrszeit. Und darum ist das nicht der Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss ich noch Gas geben, weil das eben schon vorher passiert ist. Aber ich mache das im Laufe des Jahres natürlich immer wieder, dass man sich Überlegungen macht, was kommt als nächstes auf mich zu. Wie entwickelt sich die Situation in der Familie, mit den Kindern, im Geschäft natürlich auch. Was muss man Neues, wie wird man neu dran her? Aber das sind so Abschnitte, die ich auch durch das Jahr durchmache und halt nicht an diesem festgelegten Datum.
Ja. Marc Baumeler, ich habe vorhin gesagt, Sie leitet eine Stiftung, die sich um Pfleckkinder kümmert. Das sind gerade 19 Kinder im Moment, die bei verschiedenen Familien in der Region dann wohnen und in Eckiwil, ich glaube, die meisten gehen ja in Eckiwil auch in die Schule, also die Schule von dieser Stiftung. Wie ist jetzt das gerade jetzt für die Kinder? Also Festtag, eben, das ist auch so ein bisschen eine Familienzeit. Ist das auch besonders eine schwierige Zeit jetzt für die Kinder?
Das ist für sehr viele von unseren Kindern eine sehr schwierige Zeit, weil sie dann ganz stark konfrontiert sind in dieser Pflegefamilie mit dem, wie ein Familienfest könnte sein. Weil gerade in dieser Zeit zwischen Weihnachten, also um die Festtage herum und auch Neujahr, das ist eine Zeit, wo für viele Familien sehr wichtig ist. Und wenn man dann als Kind, wo aus einer Familie kommt, wo man nicht mehr kann die ganze Zeit leben, in einer sogenannte intakte Familie ist und das miterlebt, dann ist man wahrscheinlich sehr stark hin und her gerissen zwischen diesen Gefühlen. Einerseits zwischen der Freude und der Dankbarkeit vielleicht auch können, in so einer Familie zu leben und das teilzunehmen. Aber man spürt natürlich dann sehr genau, was einem fehlt. Und man spürt dann auch sehr genau, dass man da nicht ganz dazugehört. Das ist etwas, wo unsere Kinder, die älteren Kinder uns können erzählen und die jüngeren Kinder uns dann manchmal halt anders zeigen, indem sie in dieser Zeit um die Festtage herum besonders auffällig sind oder besonders quirlig oder besonders, wo man halt merkt, sie sind angespannt, es geht ihnen nicht so gut in dieser Zeit. Ja.
Was sind denn die Gründe, wieso die Kinder nicht mehr bei ihren Familien leben
können? Das sind sehr unterschiedliche Gründe. Also, Wenn man die Akten bei uns durchgehen, dann findet man alles an Schrecklichem. Also Kinder, die missbraucht worden sind, Kinder, die vernachlässigt worden sind, Kinder, die bei Eltern aufgewachsen sind, die aufgrund von eigenen Erkrankungen oder Suchtproblemen sich gar nicht um die Kinder können kümmern. Also es ist schon so, die Kinder, die zu uns kommen, die bringen alle einen Rucksack mit ganz, ganz schwierigen, häufig sehr traumatisierenden Erfahrungen.
Jetzt wohnen die Kinder in Bauernfamilien und das ist ja offensichtlich, das zeigt Ihre Erfahrung, etwas, das denen gut tut. Mhm. Was ist es? Was macht es aus, dass die Umgebung offensichtlich irgendwie dass die gut ist?
Peter Frey, der ist der erste Vertrauenspsychiater vom Jugendhilfenetzwerk, der hat es mal untersucht und ist auf, glaube ich, 12 oder 13 Wirkfaktoren gekommen. Das würde jetzt ein bisschen weit führen, die alle aufzuzählen. Aber ich glaube, was man kann sagen kann, ist, unsere Bauernfamilie, die mit uns zusammenarbeiten, die bieten diesen Kindern authentische Beziehungen an. Das sind eben keine professionellen Beziehungen, wie das Kind zum Teil in Heim oder in Psychiatrien erlebt, sondern die sind 24 Stunden da, die bieten diesen Kindern ein Zuhause. Sie machen ihren Familienraum zum Lebensraum auch von dem Kind und die sind da. Und ich mache immer wieder die Erfahrung mit unseren Familien, die sind sehr, sehr tragfähig. Also wir haben einige Kinder, die in ganz vielen hochprofessionalisierten Einrichtungen rausgefallen sind, schon x Wechsel hinter sich haben, die dann nachher auf einmal lange Zeit bei uns bleiben können. Und das ist etwas, was die Kinder ganz, das ist fast das, was sie wahrscheinlich am meisten brauchen. Sie brauchen konstante, verlässliche Beziehungen von Leuten, die auch zu ihnen stehen, wenn sie mal ein Zeichen machen oder wenn sie mal neben der Spur laufen. Und für das sind unsere Familien ganz entscheidend wichtig. Und unsere Familie könnte Job, das ist kein Job, die Aufgabe darum so gut lösen, weil sie natürlich auch entsprechende Unterstützung bekommen von uns, von der Fachstelle, und weil wir noch eine eigene Schule haben und einen eigenen Kinder- und Jugendpsychiater und Biografiearbeit anbieten, und weil das eben so ein Netzwerk ist, wo um die Kinder herum sind. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, damit ein Kind gut aufwachsen kann, braucht es ein ganzes Dorf. So weit sind wir noch nicht, aber wir haben schon mal, wir haben einen Teil von dem Dorf, haben wir um die Kinder herum gespannt, das Netz, wo ihnen hoffentlich Stabilität gibt. Ja.
Jetzt ist ja im Emmental, das ist ja eine Gegend, wo man im 19. Jahrhundert, bis weit ins 20. Jahrhundert auch Verdienkinder platziert hat bei Bauernfamilien. Ist das etwas, wo es auch immer wieder Missverständnisse gibt, jetzt, wo Sie vielleicht auch müssen erklären müssen im Zusammenhang mit Ihrer Stiftung? Mhm.
Das ist so. Das ist auch etwas, was ich sehr gerne erkläre oder wo wir alle zusammen sehr gerne erklären. Wo ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute im Emmental sich dieser Geschichte bewusst sind, dass sie wissen, das ist ein dunkles Kapitel in dieser Geschichte. Und wo es klar ist, wenn man heute Kinder im Emmental bei Bauernfamilien und im Entlebuch platziert, dann braucht man Antworten auf die Fragen. Was unterscheidet euch vom Verdienkinderwesen? Und da gibt es ein paar Antworten drauf. Einerseits ist der Gründer von dem Jugendhilfenetzwerk, das möchte ich drei Personen herausheben, wo schon mal zeigen, wie die Stiftung eben funktioniert, indem man eben Grenzen überschreitet, indem man das öffentlich macht, indem man das vernetzt. Das sind zwei Personen gewesen, Urs Kalterieder und Susanne Frutig, die aus dem Kanton Zürich gekommen sind. Beide politisch in einer ganz anderen Ecke als die meisten im Emmental, nämlich in der SP. Die sind auf Ecke Wiel gekommen und haben dort mit dem Gemeindepräsident, der in der SVP war, zusammen das auf die Beine gestellt und haben gesagt, es ist wichtig, dass das öffentlich gemacht wird, dass das vernetzt ist, dass man dass die Behörde hinter dem steht. Also wir platzieren die Kinder nur in Gemeinden, wo die Behörden dahinter stehen, wo sie einen Kooperationsvertrag unterschrieben haben mit uns, wo die Gemeindebehörde sagt, doch, das finden wir eine gute Sache, da nehmen wir teil. Also der regionalpolitische Aspekt, die Verankerung innerhalb von der Behörde, von Behördenseite ist sehr wichtig. Dann ist es aber auch ganz wichtig, und das muss man offen ansprechen, es geht in dieser ganzen Geschichte auch um Geld. Also das ist ein riesen Markt in der Schweiz, wenn man sich überlegt, wie viele fremdplatzierte Kinder es gibt, egal ob Heim- oder Pflegefamilie, da wird sehr viel Geld umgesetzt, und es ist sehr viel Geld im Umlauf, und auf das muss man eine Antwort haben. Und das ist zum Beispiel eine von unseren Antworten im Vergleich zum Verdienkinderwesen. Das kann man bei Gotthelf nachlesen im Bauernspiegel, den Marktmechanismus. Früher hat man Kinder den paar Familien gegeben, die am wenigsten dafür verlangt haben. Den hat man aber auch nicht kontrollieren und die Familien haben mit diesen Kindern können machen, was sie wollen. Wir machen es genau umgekehrt. Wir zahlen unseren Familien sehr einen anständigen Lohn. Wahrscheinlich schweizweit der höchste Lohn, den es gibt für Pflegefamilien. Durch das sind sie aber auch verpflichtet und durch das kann man sie auch kontrollieren. Und durch das ist auch die Zusammenarbeit der ganze verbindliche. Also die Familie hat mit uns Leistungsvereinbarung. Sie werden auf Herz und Nieren geprüft. Sie machen sich sehr, sehr öffentlich. Wir sind nahe dran. Wir sind im ständigen Kontakt mit der Familie. Wir haben x Leute, die uns von außen auch beaufsichtigen, die Jugendamt etc. Das sind die Antworten auf das Verding Kinderwesen.
Und ganz wichtig, denke ich, ist auch, dass die beiden Gründer, die jetzt, also die, das die Mann und die Frau, das sind ja beides auch ehemalige Pflegekinder. Also ich denke, das ist, Entschuldigung, ja. Also das ist sicher ein wichtiger Aspekt, oder? Dass man aus einer eigenen Erfahrung auch so etwas nachher gründet.
Ja, das denke ich schon. Also wir haben zwei Personen, die bei uns in der Organisation arbeiten, die ich von ihnen weiss, dass sie die Biografie haben, dass sie selber Pflegekind sind. Und das hilft sehr. Die haben auch spezielle Aufgaben bei uns in der Organisation. Das sind nämlich Leute, die sich ganz speziell um die Kinder kümmern und auch immer wieder die Aufgabe haben, sich bedingungslos in die Situation von diesen Pflegekindern versetzen und auch uns sagen, wenn wir falsch liegen. Also wir haben eine Frau, Ruth Staub, die ist eine Ombudsfrau für Pflegekinder. Ihre Aufgabe ist es, nur darauf zu schauen, wie geht es den Kindern, die bei uns in der Organisation leben.
Cornelia Minder, Sie sind die ersten 9 Jahre von Ihrem Leben, wenn ich es jetzt richtig sage, in Basel aufgewachsen. Nicht in Bern. Und Ihre Eltern sind beide berufstätig gewesen. Ihre Mutter war Apothekerin und Ihr Vater war Zoologe. Das war ja wahrscheinlich noch ein bisschen außergewöhnlich, dass beide Eltern in dieser Zeit ausser Haus geschafft haben. Wie haben Sie das erlebt?
Mit viel Freiheit natürlich. Wir haben uns zum Teil selber organisiert, meine Schwester und ich, haben eine 3 Jahre jüngere Schwester. Wir hatten aber auch noch eine junge Frau, die bei uns gewohnt hat und zu uns hat geschaut, soweit sie geschaut hat.
Wie manchmal nicht heisst so das?
Wir waren manchmal nicht so sicher gewesen, wie gut dass sie geschaut hat, weil ich habe wirklich das Gefühl, wir hätten den Tag durch können machen, was wir wollen. Also nebst dem, dass wir in der Schule sind natürlich. Wir waren im Wald, wir haben Bächle gestaut, wir haben Nielen geraucht, schon eben mit 7 oder 8.
Oh, oh.
Einfach ein paar wilde Sachen mit anderen Kindern zusammen. Wir haben nicht mit allen Kindern dürfen spielen, weil wir eben vielleicht schon ein bisschen eine außergewöhnliche Familiensituation hatten. Aber eine Familie, die haben die Kinder mit uns spielen. Das sind 7 Kinder gesehen und das war der richtige Schuppelte, wo natürlich Unternehmungen getroffen haben. Wir haben Schätze vergraben. Einfach, was halt Kinder dann zumal noch können machen mit dieser Freiheit auf dem Land draussen, wo man nicht immer unter Beobachtung ist gestanden.
Und ist denn zum Beispiel jetzt die Apotheke von Ihrer Mutter, ist das in der Stadt gewesen? Haben Sie dort manchmal können vorbeigehen als Kind oder ist das ganz strikt getrennt gewesen?
Beim Vater im Zoologischen Institut, da bin ich etwa mal gesehen, das hat mich auch sehr fasziniert. Mikroskop, wo wir gestanden sind, nachher die eingelegte Hirne, er ist spezialisiert auf Vogelforschung, eingelegte Hirne im Vormal der Haut. Es hat auch geschmeckt danach, das ist ein ganz spezieller Geruch, alles ein bisschen verstaubt. Und gleich bin ich nachher diesen Schäftchen nachher und habe geschaut, wie die Hirne aussehen, die kleinen und die grossen, eingelegte Schädel und so weiter. Und dann hat es natürlich auch eine Abteilung gehabt, wo noch lebige Tiere gehabt hat, zum Allwerfen. Da hat Raubs nicht so genau erzählt, was sie da damit machen. Wir hatten ja immer wieder den Heitier, den er heimgebracht hat. Also einmal haben wir so Stabheuschrecken gehabt, dass sie einfach wie Steckchen in einem Terrarium hin. Wir haben fasziniert geschaut, was jetzt dort passiert. Einsiedlerkrebsen. Einmal haben wir einen Alligator in der Badewanne gehabt, aber also nur für irgendein, 2 Tage.
Aber was hat denn Ihre Mutter, also da ist Ihr Vater mit dem Alligator heimgekommen, was hat die Mutter gesagt?
Das weiß ich nicht, das war einfach so. Ich nehme nicht an, dass sie viel zu sagen hatte zu dem Alligator, das war sein Gebiet. Ja, da haben wir einfach so Themen mit Tieren erlebt. Dann hatten wir Meersäule gehabt. Ein Haufen, die haben sich natürlich vermehrt, unkontrolliert plötzlich. Und dort ist eben das Thema, dass mein Vater nicht immer ganz genau gesagt hat, was mit diesen Tieren passiert. Er hat dann einfach gesagt, er hat ein gutes Plätzchen und hat die mitgenommen. Und irgendwann ist hinterher, habe ich dann realisiert, dass die alle sie der Schlange gefüttert wurden oder irgend so etwas.
Jetzt haben Sie gesagt, es war wirklich eine Kindheit gewesen, also so wie wir das jetzt hören, mit sehr viel Freiheit.
Ja.
Aber manchmal sind Sie ja auch zu der Großmutter gegangen, Sie und Ihre Schwester.
Ja.
Also es hat ja da schon noch, also es hat ja schon ein bisschen Netz gegeben, ja, von Verwandten und so.
Die Großmutter hat im gleichen Dorf gewohnt und die war parat gewesen. Einfach für uns, wenn wir etwas gebraucht haben, haben wir dorthin können gehen. Mhm. Das Schöne war dort, bei meiner Großmutter ist noch mein Grosscousin gewohnt. Das ist ein Mann mit einem Down-Syndrom. Immer noch. Mhm. Der dort gelebt hat. Er war 12 Jahre älter als ich. Und meine Schwester, die eben 2 Jahre jünger ist, die hat dem gelernt, lesen und schreiben. Weil dann zumal sind die Menschen nicht in die Schule gegangen oder nicht gefördert worden. Das ist jetzt unterdessen eben 40, 45 Jahre her, da hat man noch nicht so Schulen gehabt, ein Förderungsprogramm für Menschen mit geistigen Einschränkungen. Und das war also schön gewesen, zum Beobachten. Claudia ist dann in die erste Klasse gekommen und hat ihre Aufgaben gemacht und gleichzeitig dann Peter gelernt, auch, wie man lesen und schreiben.
Und das hat er dann wirklich auch können?
Das hat er nachher gemacht. Er hat das Fernsehprogramm können lesen. Er wusste genau, welche Sendung das kommt. Vor allem eben alle Hudigäckel-Musik hat er schauen.
Volksmusik.
Volksmusik, excuse. Volksmusik hat er schauen. Und hat er dazu kontrabasset und tanzt. Und hat er immer gewusst, wenn das man den Fernseher einstellen muss. Nachher, was er auch gemacht hat, das war ein bisschen weniger angenehm für meine Großmama. Er hat Formular ausgefüllt, die in der Zeitung waren, also so Kursausschreibungen.
Oh oh.
Oder so Sachen hat er ausgefüllt, weil er ja genau gewusst hat, in welches Kästchen, in welchen Buchstaben. Und hat sich für Englischkurs angemeldet oder irgendetwas. So etwas. Und dann hat meine Großmama wieder müssen das Telefon machen und sagen, es tut mir leid, den Kurs muss ich annullieren, weil der Mann kann den Nico besuchen. Also solche Sachen sind
aber dann ist das passiert. Ganz speziell für Sie und Ihre Schwester, dass Sie der spezielle Grosscousin war?
Ja, Grosscousin.
Dass das einfach der spezielle Grosscousin hatte?
Ja, das ist, also für uns war es absolut normal. Und hat dazugehört. Und wir haben ihn auch geneckt zwischen ihnen. Er hat nicht gerne Kasperli-Figuren gehabt, zum Beispiel. Da haben wir natürlich gerne jemanden mal kasperlet und geneckt. Und der hat er einfach irgendwie schimpfen mit uns oder was auch immer. Aber im Grunde genommen hat er einfach dazugehört. Und wir haben gesehen, was er für ein Leben führt, was er für Ängste hat. Er hatte Angst gehabt vom zum Beispiel, dass er nicht heiraten kann. Er hat gemerkt, dass er etwas Spezielles ist, dass er nicht ganz in die Norm passt. Er hat sich zum Teil verliebt und hat gemerkt, dass das eben gleich nicht verhebt. Und ist der auch traurig gewesen entsprechend. Und das haben wir mitbekommen und realisiert, dass da gewisse Themen sind, wo ihm das Leben schwer machen. Die aber eben gleich auch in einem geschützten Rahmen können aufwachsen mit der Großmutter, die zu ihm geschaut hat und alle Liebe gegeben hat, die er gebraucht hat.
Margot Baumann, Sie sind im Thurgau aufgewachsen, das hört man auch, Ihrem Dialekt, und in Schönenberg, ich sage es richtig. Und Sie haben zwei Großeltern gehabt, die einen Großeltern haben gebaut und die anderen Großeltern haben ein Heim geführt für Behinderte. Ich weiss jetzt nicht, wer jetzt jemand wie der Grosscousin von der Frau Minder, der wäre jetzt der in so einem Heim gewesen?
Genau.
Oder hat es solche Leute in diesem Heim?
Ja. Erwachsene, also wenn er erwachsen gewesen wäre das eine Möglichkeit gewesen für ihn, ja. Ja, das war in den 80er Jahren gewesen, also meine Großeltern haben das Heim natürlich schon in den 70er Jahren übernommen und haben das geführt und das war noch so ein Behindertenheim gewesen, wie es es da gegeben hat in den 80er Jahren. Hat Arbeitsheim geheissen, ganz ein schrecklicher Name, aber das ist für unsere Entwicklung, das glaube ich, das gilt auch für meine Schwester und für meinen Bruder. Wir haben sehr viel Zeit dort verbracht, als kleine Kind und das hat uns sehr geprägt, ja. Auch so das Zusammensein mit Leuten, die nicht ganz in die Gesellschaft hineingehören, die ein Handicap haben, aber wo wir halt sehr früh irgendwie gelernt haben, die gehören genauso dazu wie alle anderen auch. Und ich glaube schon, das hat mich auch geprägt, also das Zusammensein mit diesen geistig behinderten Leuten. Und also wir müssen vorher gerne noch ein bisschen in Synchro, was Sie erzählt haben, wie der Ihren Grosscousin gelernt hat, lesen, rechnen und schreiben. Ich glaube, das ist sowieso der Schlüssel zum Erfolg bei allen Kindern. Sie lernen nämlich vor allem dann, wenn sie Personen um sich herum haben, die ihnen gute Beziehungen anbieten, die sie gerne haben und die interessiert sind, an ihnen etwas zu vermitteln. Und dann macht meistens das gar nicht, ist nicht so entscheidend, was die Kinder selber mitbringen. Fürs Tempo ist es noch entscheidend, aber das brauchen eigentlich alle Kinder. Es geht um Beziehung, so wie sie das jetzt geschildert haben. Und dann können, glaube ich, auch Kinder lesen und rechnen und schreiben, wo man es vielleicht nicht gerade von Anfang an zutraut. Mhm.
Ja, das Vertrauen, das sie bekommen. Eben, Grossmama, die hat am Peter 100 Franken, jetzt braucht man nicht gerne geschickt einzukaufen. Und mir hat sie das nicht getraut zu geben. Da hat sie das Gefühl gehabt, ja, sie tut Schuss und hat andere Sachen im Kopf, die vergisst das. Aber der Peter, der geht ganz sorgfältig an das her, weil er das Vertrauen geschenkt bekommt. Ja, 100 Franken im Portemonnaie, man kann einkaufen, aber ich bringe auch das Hausgeld wieder retour. Das hat uns dann manchmal auch ein bisschen betroffen gemacht. Und denkt, ja, also bitte, ich kann das auch. Aber ihm hat sie das Vertrauen gegeben, das hat ihn sicher gestärkt, dass er hätte das auch ganz genau können machen.
Aber Sie haben jetzt beide ja natürlich eine Erfahrung, oder, im Umgang mit behinderten Menschen. Mir fällt immer auf, wie viele Leute sehr gehemmt sind. Oder sobald irgendjemand aus der Norm rausgeht und sich vielleicht ein bisschen komisch bewegt oder anders redet oder so, da werden die Leute gerade ein bisschen so, wie kann man das abbauen?
Ich glaube eben wirklich nur, wenn man Erfahrungen kann sammeln in diesem Bereich. Ich kann auch nicht bei allen Behinderten oder Menschen mit Einschränkungen gleich gut darauf zugehen. Ich muss auch zuerst mir ein Bild machen und eine Einschätzung, wo ist denn die Einschränkung. Aber wahrscheinlich kann ich es ein bisschen ringen als jemand, der noch gar nie Kontakt hatte zu behinderten Menschen.
Ja, würde auch sagen, Erfahrung. Häufig, also ich glaube, die Hemmung, die rührt ja davon her, dass man Angst hat, jetzt jemanden in einer speziellen Situation nicht wollen zu verletzen oder bloßzustellen. Und meine Erfahrung ist die, und jetzt komme ich vielleicht wieder ein bisschen zurück auf das Jugendhilfenetzwerk, dort habe ich viel mit Eltern zu tun, von Kindern, wo in ganz speziellen Situationen sind, wo auch ganz viele Leute, also zum Beispiel Leute, die seit Jahren drogenabhängig sind und wo es klar ist, sie kümmern sich nicht gut um ihre Kinder und trotzdem ist es wichtig, dass es eine Beziehung gibt zwischen den Eltern und den Kindern. Dort ist meine Erfahrung eine ähnliche wie jetzt das mit Behinderten, indem man die Sachen trotzdem anspricht, respektvoll, aber anspricht, was Sache ist und kein Tabus lässt entstehen und nicht anfängt um den Brei herum zu reden, also indem man halt auch Sachen wirklich anspricht und das sagt, was man selber empfindet. Ich mache da eigentlich die besten Erfahrungen mit dem und das, wenn man man braucht aber, glaube ich, die Erfahrung, zu merken, dass das gut rauskommt und es gibt einem dann das Selbstvertrauen, das auch zu machen.
Zu ernst nehmen vom Gegenüber, also es gibt ja verschiedenste Menschen und jeder Mensch muss man als die Person probieren, ernst zu nehmen. Sei es jetzt eben mit einer Einschränkung oder mit einer Unfähigkeit, die da ist. Aber als Person, als Mensch, hat er ja Gültigkeit. Und nicht Schublade machen und eben sagen, ja, der ist intelligenzmässig nicht auf der Höhe, die ich gerne hätte. Oder er hat eben sonst eine Einschränkung. Sondern der Mensch drin sieht, die Person, die Fähigkeiten, die da sind und die. Ja, auf die zugehen und die führen holen. Ich denke, das könnte ein wichtiger Punkt sein in dem Sinne.
Cornelia Minder, ich würde gerne noch weiterführen bei Ihrer Jugend, die dann in Basel war. Das ist der erste Teil. Nachher gibt es den zweiten Teil in Bern. Man hört ja, Sie reden Berndeutsch. Mit 9 ja. Sind Sie auf Bern gekommen. Aber eigentlich eine spezielle, also ich würde sagen, eine spezielle Wohnsituation. Sie sind nämlich ins Schlössli Ins gekommen. Das ist im Seeland. Das ist, wie kann man dem sagen, ein Schul- und Wohnheim eigentlich?
Ja, ist ein anthroposophisches Wohnheim. Genau. Ja, dort hat es auch verschiedenste Kinder, die sich dort treffen. Ich bin aus dem Grund dort hergekommen, meine Eltern sich scheiden zu dieser Zeit und ich hatte wirklich keinen Platz, wo ich bleiben konnte. Die kleinere Schwester, die Claudia, die ist bei Großmutter geblieben. Die hat sie noch nehmen können, nebst dem Peter. Und für mich war nachher wirklich kein Platz, weil mein Vater war in Amerika dann, an einer Universität und meine Mama war schwer krank. Und darum bin ich das Schlössli gekommen. Und dort sind natürlich nachher auch verschiedenste Kinder gesehen, mit sozialen schwierigen Hintergründen, mit Lernschwierigkeiten. Es ist auch ein bisschen ein Auffangbecken für verschiedene Situationen.
Aber wie war es für Sie? Also Sie sind jetzt quasi als Einzige von der Familie, sage ich, also Sie sind jetzt allein dort angekommen mit 9, also das ist ja wirklich noch klein.
Ja.
Haben Sie sich sehr einsam dann gefühlt oder verlassen? Oder wie, was ist
schon,
das Gefühl?
Ja, ich war sehr traurig gewesen, die Zeit dort. Ich war etwa 1,5 Jahre in diesem Schlössli gewesen und hatte keinen Kontakt gehabt zu niemandem von meiner Familie, einfach weil das nicht möglich war. Was schön ist gewesen und was mir immer noch ein gutes Gefühl gibt, die Steiner Schulpädagogik, die hat schon eine familienähnliche Situation probiert herzubringen. Ich bin am Anfang im Geissenhof gewesen, das ist ein Bauernhaus, wo nur die Grossmutter von dem zumal vom Heimleiter gewohnt, Mutter vom Heimleiter gewohnt hat, mit dem Grosskind zusammen. Also wir waren 2 Kinder und die Grossmutter. Und ich musste zu den Schafen schauen, das war meine Aufgabe dann, zum Ankommen, dass ich eine Aufgabe habe und weiss, ich bin gebraucht und musste am Morgen den Porridge kochen.
Aber haben Sie das alles können? Also ich meine, zu den Schafen?
Ja, sie haben mir sicher schon gesagt, wie ich das muss machen. Also das war nicht so schwierig. Ich musste ausmisten, die Schafe auf die Weide rausbringen und ich war ja gewöhnt gewesen, eben von vorher selber auch ein bisschen zu schauen zu mir. Von dem her, das war nicht eine Aufgabe gewesen, die mich überfordert hat. Aber ich hatte eine Aufgabe gehabt. Und das war, denke ich, das, wo sie das Gefühl hatte, dass es wichtig wäre. Nach einer gewissen Zeit konnte ich dann in Lilienhof wechseln. Das war dort, wo eben noch 20 andere Kinder gewohnt haben, wo man dann auch in einem Schlafsaal geschlafen hat, mit anderen zusammen, und es dann entsprechend auch lustig ist zugegangen, oder auch weniger, weil sie auch traurig waren von den Kindern, die dort gelebt haben. Und dann hat man eine Lehrerin gehabt, also eine Bezugsperson, die einem näher war. Das war Mi, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, aber man hat Mi gesagt zu einer. Es war italienischer Abstammung, eine Südländerin mit sehr viel Herz und sehr viel Wärme. Das hat mir auch einen Haufen gebracht. Aber die Grundstimmung war eher traurig, das ist so. Also,
und gibt es etwas, wo, wenn Sie jetzt zurückschauen, wo Sie sagen, das hat mir geholfen? Oder ich meine, das ist ja, dass man so eine schwierige Situation erlebt als Kind, da kann man wie nichts dafür, dass ihre Eltern sich scheiden lassen haben. Das ist jetzt einfach passiert, sie sind dort angekommen.
Ja.
Gibt es da wie Strategien oder Sachen, die einem dann helfen in so einem Moment?
Also eine Strategie aus mir raus selber könnte ich nicht sagen, dass ich entwickelt habe. Aber was mir sicher geholfen hat, sind Rituale, die dort stattgefunden haben. Man hat wirklich einen Tagesablauf gehabt mit Struktur. Man ist am Morgen in eine Grotte gegangen, wo man eine Andacht hatte. Das ist, Steiner Schule ist schon mit christlichem Glauben ein Hintergrund, aber es ist nicht eine Kirche oder so etwas gewesen, sondern man hat einfach einen Spruch aufgesagt, ein Lied gesungen, für einen Tag einzusteigen. Und dann hat es so im Laufe des Tages immer wieder Punkte gegeben, wo man gewusst hat, da kann man sich orientieren, das gehört zu diesem Tagesablauf, das ist ein stetiges sich wiederholen und wo einem auch Sicherheit oder mir dann Sicherheit boten.
Das würden Sie, Marc Baumler, wahrscheinlich alles unterschreiben. Das ist eigentlich, wie es bei Ihnen in Eggwil läuft, oder? Da gibt es klare, fixe Zeiten, die man einhalten muss, oder?
Genau, das würde ich sofort unterschreiben. Es ist interessant, dass Sie das sagen mit dem Ritual. Das wäre einer von diesen Wirkfaktoren gewesen, die ich anfangs gesagt habe im Gespräch, wo glaube ich, auf einem Bauernhof einfach auch so, es ist dort so genial, weil es dort natürlich gegeben ist. Der Tagesablauf, der ist immer gleich. Es macht Sinn, es ist klar, es muss jemand am Morgen aufstehen und Tiere versorgen. Man muss nicht Regeln aufstellen, sondern das leuchtet allen ein. Es ist eingebettet in Ablauf von der Jahreszeiten. Es gibt die Rituale. Ich denke schon, das sind Strukturen, wo Sicherheit geben. Meine Erfahrung ist die mit unseren Kindern, dass alles, was ihnen Sicherheit vermittelt, was ihnen Struktur gibt, hilft ihnen, sich zurechtfinden, weil sie eben in so einer, Sie haben es gesagt, in einer traurigen Situation sind, in einer Situation sind, wo oft halt einfach eine Situation ist auch, wo sie ganz viele Fragen haben und Löcher haben und nicht genau wissen, wieso bin ich da, was läuft denn jetzt zuhause? Und da ist es wichtig, dass man einerseits Antworten mit ihnen versucht zu finden auf die Fragen und andererseits eben Struktur gebietet. Ja.
Sie hören es persönlich heute live aus dem Konzerttheater Bern. Meine beiden Gäste sind der Marc Baumler, den Sie gerade vorhin gehört haben. Er leitet das Jugendhilfenetzwerk im Emmental und im Entlebuch. Und mein anderer Gast ist Cornelia Minder. Sie führt den Küchenladen in der Berner Altstadt. Jetzt sind ja Sie beide eigentlich, wie wir jetzt gehört haben, so ein bisschen als Fremde, sage ich, auf Bern gekommen. Cornelia Minder, eben, Sie sind zuerst in Basel, dann auf Bern gekommen, als Schulkind. Und bei Ihnen, Marc Baumler, sie sind schon erwachsen gewesen, sie haben auch den Dialekt nicht mehr angenommen. Wie ist das gewesen, jetzt, wo sie auf Bern gekommen sind? Jetzt, aber gleich jetzt die Sprache, oder? Man hört, sie kommen aus dem Thurgau. Ist das ein Thema gewesen? Haben da die Leute irgendwie etwas gesagt, oder?
Sehr häufig. Es kommt ein bisschen darauf an, wo. Also, ist jetzt noch spannend. Da in der Stadt ist es ganz häufig ein Thema gewesen. Also, da werde ich sehr häufig angesprochen auf meinen Dialekt. Wird mir auch zu verstehen geben, dass jetzt der Thurgauer Dialekt jetzt nicht gerade der allerbeliebteste Dialekt ist bei den Bernerinnen und Berner.
Das ist es so ein schöner Dialekt.
Das komme ich sehr häufig zu hören über. Im Emmental ist es spannend gewesen. Im Emmental ist es gut gewesen. Wir haben einige Bauernfamilien, die noch so richtig urchiges Emmentaler Berndeutsch reden, wo ich am Anfang etwa ein Jahr gebraucht habe, bis ich das alles verstanden habe, was sie gesagt haben. Aber sie haben auch etwa so lange gebraucht, bis sie mich verstanden haben. Und darum ist das irgendwie so, ist man sich mehr auf Augenhöhe begegnet. Dort ist das weniger ein Thema. Aber da in der Stadt ist das häufig ein Thema im Dialekt. Ja.
Wie ist es bei Ihnen, Gonilla Minder? Also Sie reden heute kein Baseldeutsch mehr.
Ja, es ist verschieden. Wenn ich gestresst bin, könnte es passieren, dass ich jetzt Baseldeutsch kenne. Oder wenn mir gegenüber eine Baslerin ist, dann tue ich einen Ausdruck einflechten.
Dann tun Sie nicht gerade total auf Baseldeutsch kehren.
Also, Basel würde auf keinen Fall sagen, dass das Baseldeutsch ist. Aber für mich ist es natürlich eine Annäherung. Weil ich kann es natürlich nicht mehr perfekt. Was ich viel gefragt wurde, ist, ob ich ein Weltschi sei. Einfach weil ich das R hinten ausspreche und nicht in die Berner vorne rolle. Und das ist schon als Kind, haben sie mich nachher auch gefragt, ob ich eben eine Französin oder eine Weltschi sei. Und dabei ist Französisch eigentlich die Sprache, die ich am wenigsten gut rede. Hat mich das manchmal doch ein bisschen geschmeichelt.
Ja. Und gibt es Sachen, die Sie sich noch erinnern mögen, die Sie auf Bern, Sie sind ja dann nachher nach dem Schlüssel in die Stadt Bern gekommen. Ist das jetzt anders gewesen als Basel? Hat es da Sachen gegeben, die Sie gefunden haben, die sind da ganz anders?
Also die Kinder haben mich natürlich ausgelacht, weil dann habe ich noch Baseldeutsch geredet. Das war ein bisschen eine Schwierigkeit. Das war im Schlössli nicht das Thema, weil dort sind aus allen Regionen Kinder zusammengekommen. Das ist wahrscheinlich eine sehr grosse Mischung von Dialekten. Aber hier in Bern bin ich fest ausgelacht worden, weil ich eben noch Bleistift gesagt habe und nicht Bluffi. Und gel anstatt gelb. Und einfach so Ausdrücke oder gucken anstatt Sack. Ein Gucken ist ein Papiersack oder ein Milchgucken, eine Milchtüte, Milchbüttel. Solche Sachen, das ist mir einfach aufgefallen, dass man dort schon als Kind halt Spezipfeile kann senden, wenn die Sprache dann nicht dem entspricht, was üblich ist.
Und wie geht es Ihnen, Marc Baumler, jetzt mal abgesehen von der Sprache, also gibt es manchmal Sachen, die Sie gleich vermissen da in Bern, wo Sie denken, der Thurgau ist einfach das und das ist dort so schön, wo ich da nicht habe.
Ja, der See. Das ist schon so. Der See, das ist wir wohnen jetzt wieder direkt an der Aare. Das ist ein kleiner Ersatz. Das ist auch schön, aber es ist halt doch einfach ein grüner Fluss durch die Stadt. Das ist nicht gleich wie die Weite vom See. Das ist das, was ich am meisten vermisse. Und dann sind es natürlich noch eine Leute, die ich vermisse, wo im Thurgau leben, die ich nicht mehr so häufig sehe wie früher. Aber das sind zwei Stunden mit dem Auto oder mit dem Zug. So schlimm ist es nicht. Ja.
Gonilla Minder, Sie haben ja, bevor Sie den Küchenladen geführt haben, haben Sie ganz einen anderen Beruf gehabt. Sie haben im Spital geschafft, zuerst in der Pflege. Und nachher sind Sie Leiterin gewesen von der Ausbildung. Jetzt hat es ja damals, als Sie die Lehre gemacht haben, in den 70er Jahren, hat es ja noch nicht die Spitalserie gegeben, wie ER, Emergency Room mit dem George Clooney oder Grey's Anatomy oder so. Was hat denn damals für Sie, was ist die Faszination gewesen vom Spital?
Also, das Spital, die Schwarzwaldklinik hat es schon gegeben. Da ist okay. Etwa mal der Vergleich passiert. Nicht Emergency Room oder wie es jetzt heute heisst. Die Faszination vom Spital ist eigentlich wirklich der Umgang mit den Menschen, dass man Kontakt hat immer zu Menschen. Sei es in einem Team, wo man ja muss schauen, dass man zusammen funktioniert, dass man die Aufgabe erfüllen kann, und zum anderen eben mit den Klienten, Patienten, die man begegnet und immer wieder auf einen besonderen Menschen muss können eingehen und zugehen. Das ist das, was ausmacht. Nachher daneben jetzt die technische Seite, also dass man viel mit den Händen arbeitet, man ist dauernd in Bewegung. Man muss Finessen herausfinden, wie kann ich ein Thema angehen, wie kann ich etwas in die Finger nehmen. Das muss man ja alles lernen, auch wenn es einem gezeigt wird beim ersten Mal. Aber man muss ja dann selber die Erfahrung machen, wie mache ich es am gäbigsten. Nachher der theoretische Hintergrund, Krankheitsbilder, Themen von Krankheiten, Psychologie, wie geht man in gewissen Situationen vor sich, Gesprächsführung, all die Themen, wo man sich darin vertiefen kann und die wirklich spannend sind, rund und um.
Und es hat ja dann gleich noch so ein bisschen den Schwarzwald-Klinik-Aspekt gegeben. Sie haben nämlich Ihren Mann dort kennengelernt.
Ja, ja, ja.
Das ja. müssen wir natürlich jetzt noch genauer wissen.
Das stimmt, ich habe meinen Mann dort kennengelernt. Er ist auch Krankenpfleger ursprünglich und war im Kurs, wo zum ersten Mal überhaupt Männer sind ausgebildet worden im Lindenhof. Also in anderen Betrieben hat es das schon gegeben. Der Lindenhof war eine sehr konservative Ausbildungsstätte gewesen, dann zumal. Und er hat eben zu dem ersten Kurs gehört. Drei Männer waren dort gewesen, und ich habe mir einen ausgesucht.
Wir das sind wahrscheinlich wahnsinnig begehrte. Drei Männer, oder? Bei all diesen vielen Pflegefachfrauen.
Nein, der eine war schon Kurator und der andere weiss, ist, glaube ich, auch schon Kurator gewesen. Die sind ein bisschen älter schon, die Männer.
Das ist eigentlich nur eine Frage.
Ja, genau. Wir haben auf dem gleichen Stock gearbeitet, ich auf der B-Seite, er auf der A-Seite. Und dann macht man auch einen Spätdienst oder Nachtwach. Und dann sieht man sich so über den Gang ja, und winkt dann. Oder geht zusammen vielleicht in die Kaffeepause und so. Hat es sich ergeben, dass wir uns näher kommen.
Ja. Marc Baumler, Ihr ursprünglicher Beruf ist Primarlehrer. Sie sind in Kreuzlingen als Lehrerseminar. Ist das bei Ihnen immer schon früh dann klar gewesen, als junger Mensch, ich will mal Lehrer werden?
Das ist eigentlich sehr früh schon klar gewesen. Ich glaube, so, ich würde sagen, so ab der 4., 5. Klasse ist das für mich klar gewesen, ich werde Lehrer.
Ja,
ich hatte einen Primarlehrer, der mich sehr beeindruckt hat, der mich, glaube ich, auch geprägt hat. Das war so eine Zeit, wo ich 10, 11 war, wo mein Vater krank geworden ist, mein Großvater ist gestorben, also wo zu Hause einiges schief gelaufen ist. Und wo ich in dem Primarlehrer auch eine Person hatte, wo so etwas wie ein Vorbild war und eine Stütze war auch. Und ich habe gefunden, ich war fasziniert davon, wie der seinen Beruf ausgeübt hat. Und habe eigentlich dort angefangen zu finden, ich möchte das auch mal machen, ich möchte auch mal so mit Kindern arbeiten. Und das hat sich nachher nicht durchgezogen, bis zur Aufnahmeprüfung für das Lehrerseminar. Und dann hat das geklappt und dann bin ich ins Lehrerseminar. Ich habe dort ganz ähnliche Situationen erlebt. Wir waren eine Klasse mit 20er Klasse und ich glaube 4 Jungs und der Rest sind Mädchen gewesen. Also ich habe es auf der anderen Seite her erlebt. Das war eine gute Zeit gewesen, ja.
Das können wir uns vorstellen. Aber jetzt, da müssen wir gerade aber noch einhaken, oder? Also eigentlich sind ja Primarlehrer, die sind ja heute immer noch heiß begehrt. Also das Riesenthema in der Volksschule, hat es zu wenig Männer. Also sie sind jetzt eigentlich genau auch so ein Fall von Primarlehrer, der noch etwas anderes macht.
Genau. Man kann sagen, ich bin immerhin in dem Metier geblieben, oder? Aber es ist schon so. Also ich denke, ja, das ist nicht die grösste, aber ist schon eine von den Schwierigkeiten, wobei man vergisst dann manchmal, was eigentlich die Schwierigkeit ist. Es wird viel darüber diskutiert, dass die Männer fehlen in den Schulen. Aber es fehlen natürlich vor allem die männlichen Vorbilder. Und vor allem für die Buben, denke ich, das ist echt das
Meinen
Problem.
Meinen Sie jetzt in der Schule oder grundsätzlich?
Grundsätzlich. Ja. Und das glaube ich eben, das dürfen wir jetzt nicht nur den Primarlehrer anlasten, sondern jedes Kind hat einen Vater und Väter werden gefragt. Ich glaube auch als männliche Vorbilder. Und dann gängt die das auch mit all den Lehrerinnen. Aber es ist schon so, es gibt Buben, die in 9 Schuljahren nicht einmal zu einer Mann in die Schule gehen, sondern immer zu Frauen. Und das, denke ich, wäre gut, wenn das ein bisschen ausgeglichener wäre.
Ist das etwas, was Sie jetzt auch bei den Pflegekindern sehen, dass denen die Vaterrolle, denen fehlt häufig, oder?
Ja, ich sehe das sehr bei unseren Pflegekindern, dass es wichtig ist, dass sie beides haben. Sowohl weibliche als auch männliche Vorbilder haben. Und wenn es auf einer Seite kippt, ist es schwierig. Und ich glaube, besonders für Buben ist es schwierig, wenn ihnen die männlichen Vorbilder fehlen, weil sie dann, Buben merken ja sehr schnell schon, dass sie anders sind als Mädchen. Und wenn sie nachher keine männlichen Vorbilder haben, dann interpretieren sie ihre Rolle wahrscheinlich häufig dann vor allem als Gegenteil zu dem, was eine Frau ist. Das heisst, wenn ich genau das Gegenteil von dem mache, was Frauen gut können, dann bin ich ein richtiger Mann. Und das kommt manchmal verheerend raus. Also gerade wenn man so in den Stereotypen denkt und sieht, Frauen können gut miteinander reden, können Probleme lösen, indem sie miteinander reden, können über ihre Gefühle reden, sind einfühlsam, sind sozial kompetent. Und wenn dann Buben das Gefühl haben, ja, ich darf das alles nicht sein, sondern muss eigentlich das Gegenteil sein, damit ich ein richtiger Mann wird, dann gibt es Machos daraus, ja, die nicht so
aber
toll sind.
Könnte man nicht auch sagen, manchmal wird ja vielleicht auch das der Buben auch, wie soll ich sagen, die Fähigkeit, die Buben haben, eben zum Beispiel, dass sie halt, sie sind halt auch manchmal laut, sie haben aber auch Mut, sie stehen an, das wird ja vielleicht zu wenig auch honoriert heute. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, also nicht nur dass man die weiblichen Eigenschaften so wahnsinnig natürlich positiv darstellt. Vielleicht tut man die männlichen manchmal auch ein bisschen zu negativ darstellen.
Mhm. Ja, das denke ich schon. Ja. Also darum habe ich Freude an unserer Schule. Wir haben jetzt im Moment, an dem habe ich keine Freude, dass es eine reine Bubenschule ist, sondern da hat sich jetzt einfach so ergeben. Im Moment haben wir kein Mädchen. Es ist auch schon umgekehrt gewesen. Im Moment haben wir nur Buben. Und ja, das habe ich Freude, dass die das können ausleben in dieser Schule. Dass sie eben nicht den ganzen Tag nur still am Pult sitzen, sondern dass sie dürfen ihren Bewegungsdrang ausleben, dass sie dürfen auch laut sein. Und da haben sie natürlich sowohl bei uns in der Schule als auch auf dem Bauernhof haben sie natürlich da wunderbare Gelegenheiten und Platz und Raum. Und ja, das stört niemand, wenn dort mal jemand umschreit auf dem Bauernhof und ein bisschen lauter ist.
Frau Minder, reden wir noch über den Küchenladen. Ja. In der Berner Altstadt vor 5 Jahren haben Sie ein Wagnis eigentlich wirklich gemacht. Das ist etwas Mutiges. Sie haben Ihr gesicherten Angestelltenverhältnis eigentlich verlassen im Spital und haben gesagt, ich übernehme jetzt einen Laden. Was hat Ihnen den Mut gegeben, zu sagen, ich mache das?
Mut hat es nicht einmal so viel gebraucht. Das ist wie eine Entwicklung, die passiert ist. Also im Spital hat sich jetzt in den letzten paar Jahren wirklich manches verändert. Es ist zum Teil nicht mehr ganz in meinem Sinn gewesen. Und ich habe angefangen, mich ein bisschen neu zu orientieren mit anderen Ausbildungen, die ich daneben gemacht habe. Zum Beispiel eine Feng Shui-Ausbildung habe ich gemacht. Ich habe eine Farbdesign-Ausbildung gemacht. Ich habe immer genäht. Und so der kreative Teil war immer schon ein Thema in meinem Leben. Und ich hatte das Gefühl, ja, irgendwann mache ich dann noch etwas anderes nebst dem Spital und dann tue ich das halt auf die Seite. Ich habe 30 Jahre oder 35 Jahre so gearbeitet. Ich habe mein Gegeben, das ich wollte geben. Jetzt schaue ich mal für mich schauen. Und dann bin ich um die Weihnachtszeit mit meinem Mann zusammen mal in den Küchenladen einkaufen. Und dann sagt mir der Besitzer, er darf liquidieren. Und ich habe das so zur Kenntnis genommen gehört. Und nachher, als wir daheim waren, hat mein Mann gesagt, du, aber hast du jetzt das gehört? Wäre das denn vielleicht nicht eine Gelegenheit, für dich etwas Neues zu machen? Ja, ich war ein bisschen überrascht. Ja, ich wäre auch nicht so schnell darauf eingestiegen. Aber nachher habe ich einfach überlegt und gedacht, ja, also, warum nicht? Das wäre doch jetzt eine Möglichkeit. Es muss ja nicht mit Farbe sein, es muss nicht irgendein Feng Shui sein oder was auch immer. Es könnte jetzt Küchenladen sein, weil Kochen, das habe ich schon immer gerne gemacht. Das ist ein Thema, das mir liegt. Ich tue gerne etwas brutzeln, etwas Neues studieren. Dann bin ich dahinter, habe überlegt, wie könnte ich das angehen. Finanziell ist es natürlich, man muss ja das kaufen, das Geschäft. Wie mache ich das? Wir haben nicht Geld gespart. Wir haben ja zwei Kinder großgezogen, wir haben so in die Steinerschule geschickt. Da ist das Geld eigentlich gebraucht und nicht auf der Seite. Wie mache ich das? Und dann bin ich auf die Bank. Kredit bekommt man keinen für so etwas. Das ist ein zu risikoreiches Unterfangen. Dann habe ich meine Pensionskasse aufgelöst und das Geld nachher ins Geschäft investiert und denkt, ich probiere es. Also, was kann passieren? Ich kann Geld verlieren. Das ist nicht das Schlimmste im Leben, was ihm passieren kann. Da kennen wir andere Geschichten, die schlimmer sind. Also, das Wagnis ist eingegangen und dann habe ich das durchgezogen. Ich habe eine Bürgschaft bekommen von einer Frauenorganisation. Das war das Ende, wo mir ein bisschen weiter Sicherheit gegeben hat. Aber der Rest, das läuft jetzt einfach auf meine guten Geschäfte raus, dass ich das durchziehen kann.
Sie haben vorhin, Frau Minder, so gesagt, ja, Sie hätten immer schon gerne gekocht. Ist das eine Voraussetzung, dass man, wenn man so einen Laden führt? Weil mir ist aufgefallen, als ich bei Ihnen im Laden war an einem Vormittag, was da die Leute für Fragen haben. Ja. Also, Also ich bin tot, und ich kann jetzt auch nicht schlecht kochen, aber ich bin wirklich gedacht, mal, also da muss man schon noch einiges wissen.
Also man muss sich Fachwissen aneignen, das ist ja so. Mhm. Es ist wie eine neue Berufslehre, einfach im Selbststudium. Mhm. Es ist nicht einfach verkaufen, es ist nicht dort reinstehen und etwas rausgeben und die Leute nehmen das hey wie vielleicht in einem grösseren Warenhaus. Die Leute kommen zu mir, weil sie auch Fachwissen wollen, mitbekommen. Ich habe eine Person angestellt, die Koch ist, also eine Frau, die Koch gelernt hat, aber auch Serviceausbildung gemacht hat, wo mir natürlich ein bisschen noch geholfen hat, indem sie mir Bücher gebracht hat, die ich mir reinlesen konnte. Aber ich gehe natürlich auch im Internet recherchieren, wie die Materialien, wie das Produkt hergestellt ist, was für Materialien das da sind. Und das Kochen an und für sich, dort ist vielleicht meine Person noch, ich kann relativ locker an das her. Aber es gibt natürlich viele Leute, die nach dem Kochbuch kochen wollen und dann genau so ein Vorgehen wählen wollen, wie das dort geschrieben ist. Und dann kann ich manchmal mit ein bisschen meinem Lockeren das aufbrechen, dass es nicht ganz so streng muss sein, dass man Fantasie darf.
Also die kommen dann manchmal schon gerade mit dem Buch
und ja, sagen... Ja, zum Teil haben sie wirklich ganz eine klare Vorstellung, wie jetzt das müsste aussehen, das Teil, das sie wollen, oder das, die Gramm, wie die müssen abgemessen sein und so weiter. Es ist spannend, eben nachher auf die Menschen können zugehen und schauen, ja, wie könnte man denn das Thema angehen, das ihr jetzt da vor euch habt. Es hat Ähnlichkeiten mit dem Spital. Es ist einfach ein anderes Thema, das man behandelt hat. Aber man muss auf einen Menschen eingehen und reagieren auf das Bedürfnis, das die Person in den Laden hineinträgt.
Wie ist das bei Ihnen, Marc Baumler? Was für eine Art Koch sind Sie? Also auch genau mit dem Buch? Oder auch so ein bisschen wie Frau Minder? Locker den Kühlschrank auftun, was haben wir noch?
Ja, mittlerweile schon. Also, es gibt beides. Manchmal koche ich auch genau nach Rezept. Das gibt es schon auch. Aber jetzt, dadurch, dass ich relativ häufig koche, brauche ich die Bücher nicht mehr so viel. Aber manchmal macht man dann immer das Gleiche. Und dann muss man wieder ein bisschen Inspiration haben. Das gibt es manchmal doch auch. Bücher, genau. Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, es ist manchmal nicht einfach. Oder? Wenn die Leute, es gibt ja sicher auch nette Leute und weniger nette Leute, die so in den Laden reinkommen. Also man muss ja dann schon noch relativ gelassen auch immer sein. Ja. Gerade jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben am Anfang gesagt, Weihnachtszeit ist eigentlich die hektischste Zeit. Oder?
Das ist etwas, was ich fest lernen musste. Ja, die Gelassenheit, weil sich die Rolle so massiv verändert hat. Im Spital hatte ich eine ganz klare Rolle als Fachperson. Ich hatte sogar einen weissen Schurz während der Pflegezeit. Nachher schon nicht mehr. Aber ich habe etwas dargestellt, habe eine Rolle gehabt. Und das ist im Küchenladen gänzlich verändert, weil dort kommen die Leute auf einer sehr angenehmen Ebene zu mir, die wollen eben etwas von mir haben, wollen es wissen, sind freundlich und höflich, aber es gibt auch die anderen Menschen, die mehr als Verkaufspersonal einstufen, die nicht nur einen guten Ruf hat, also da ist man entweder... hat man nicht mehr können leisten im Leben und ist man die Verkäuferin geworden. Und dort wird ja eigentlich ein Stab brechen für das Verkaufspersonal, das eine enorme Leistung erbringt, eben auf Menschen zugehen, immer höflich bleiben, immer die Kunden im Zentrum behalten, auch wenn man nicht unbedingt immer anständig behandelt wird. Ja.
Wir sind schon am Schluss und ich würde gerne von Ihnen beiden wissen, wir stehen ja jetzt am Anfang von einem neuen Jahr und das finde ich, hat eigentlich immer noch etwas Schönes, haben wir so die 12 Monate, die sieht man so ein bisschen ausbreitet vor sich. Gibt es irgendwie eine Zeit, wo Sie sich am meisten darauf freuen im Jahr? Marc Baumler?
Nein, das gibt es nicht. Ich freue mich, was ich toll finde am Leben hier in dieser Klimazone ist, dass es zum Beispiel 4 Jahreszeiten gibt. Ich freue mich auf jede Jahreszeit. Also jetzt fängt es dann an, dass ich mich anfange auf den Frühling freue, aber am Schluss vom Sommer freue ich mich auch wieder auf den Winter. So, das ist so, dass sich immer wieder etwas ändert. Und jetzt so aufs nächste Jahr bezogen, freue ich mich drauf, weil wir im Entlebuch noch eine zweite Schule aufmachen. Ich freue mich auf ganz viele Herausforderungen und auf hoffentlich spannende Begegnungen und spannende Entwicklungen von unseren uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen.
Cornelia Minder?
Ja, mir geht es eigentlich ähnlich. Ich bin froh, haben wir ein solches Klima. Das wirklich, Sommer ist für mich schon im Begriff von Wohligkeit, aber ich habe auch alle anderen Jahreszeiten sehr gerne. Ich freue mich im Moment vor allem darauf, wir haben ein Grosskind, oder wir haben ein Grosskind, das gesehen mit seinen Entwicklungsschritten. Das hat sie gestern gelernt laufen. Und das ist doch einfach wunderbar, dass man dort immer wieder jetzt so nach und gleich eben mit der Distanz als Grossmutter das kann beobachten kann, wo man, wenn man selber Kinder hat, vielleicht ein bisschen weniger genau heranschauen kann im Alltagsstress.
Ja, Cornelia Minder, Marc Baumler, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie es persönlich gekommen sind, dass Sie uns ein bisschen haben teilhaben an Ihrem Leben und ich wünsche allen einen ganz schönen Sonntag. Ade miteinander.
Die Sendung «Persönlich» ist direkt aus dem Konzerttheater Bern gekommen. Gäste von der Anita Richner sind Cornelia Minder, Inhaberin vom Kochiladen, und Marc Baumeler, Leiter vom Jugendhilfenetzwerk Integration. Technik Urs Dürr und Roland Fatzer. Heute in einer Woche ist der Gastgeber dann der Christian Zeugin und eingeladen hat er Salome Janz, Schauspielerin, und der Alain Mouronda, Handschriftenhändler und Antiquar. Sie können dann entweder live dabei sein im Taburettli zu Basel, nächsten Sonntag, morgen um 10 Uhr, oder hören Sie es zur gleichen Zeit am Radio. Und jedes Persönliche von uns wird natürlich auch immer wiederholt, zu oben um 10 Uhr auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.